ein stillgelegtes Industriegelände in der Obersteiermark, im Hintergrund eine jahrhundertealte Erzmine. Das ist der Rahmen, in dem sich die Geschichte von Sebastian Bramus Hubers Dokumentarfilm bewegt. Hier arbeitet Clifford, ein in Österreich lebender Nigerianer, der einen Handel mit gebrauchten Autos und Autoteilen zwischen seiner alten und seiner neuen Heimat treibt. Eine Geschichte, die viele aktuelle Themen anspricht.
Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich muss unbedingt eine besondere Botschaft anbringen, sondern mich hat es einfach sehr fasziniert, dass man anhand von Clifford und dem Geschäft, das er betreibt und auch ausgehend von dem Ort, an dem er das macht, nämlich einer sehr abgelegenen und aufgelassenen Industrieanlage in der Obersteiermark, dass man ausgehend davon eben über so komplexe Zusammenhänge berichten kann und dass man einen doch eher unerwarteten Blick wahrscheinlich auf die Globalisierung und auf die globale Ökonomie werfen kann und wie die sogenannte erste Welt zur sogenannten dritten Welt in ökonomischem Austausch steht und wie da sozusagen auch die Hierarchien verlaufen und wie das aber nicht nur eigentlich die Beziehung Nord-Süd betrifft, sondern auch die Beziehung West-Ost, denn die meisten Kunden, die im täglichen Geschäft bei Clifford reinschneiden, sind Menschen aus Ungarn oder aus Bulgarien oder aus Rumänien, also aus den ehemaligen sogenannten Ostblockländern, wo eben tatsächlich unmittelbar nach der Grenze zu Ungarn eine völlig andere ökonomische Realität beginnt. Das heißt, man muss jetzt nicht notwendigerweise schon das sehr auf der Hand liegende Beispiel zwischen Österreich und einem afrikanischen Land bemühen, sondern man wird da eigentlich auch schon in viel unmittelbarer Nachbarschaft fündig. Und das fand ich sehr spannend. Es hat mich in erster Linie eben wirklich, dass dieser berufliche Alltag interessiert, beziehungsweise auch als Filmemacher nochmal speziell, was es hier eben für mich an Material dort zur Verfügung gab, an Rohmaterial, wenn man so will. Also ich meine, der ganze Film bewegt sich ja rund um diese Themen Material, Materialität, Rohstoff, also die Erzmine, der Erzberg und auch diese aufgelassene Betriebshalle, in der Cliff sich jetzt seine Werkstatt eingerichtet hat, die auch früher Teil dieser metallverarbeitenden Industrie war und Cliff, der auch im weitesten Sinn in der metallverarbeiteten Industrie tätig ist. Also wenn er manchmal so ein Auto zerlegt, dann wirkt es ja fast, als würde er irgendwelche wertvollen Dinge aus diesem Berg von Metall noch rausholen. Von all diesen inhaltlichen Zusammenhängen von Globalisierung und Ökonomie fand ich es einfach auch wahnsinnig spannend, mit diesem Material, das es dort eben gab, zu arbeiten, mit der Lichtsituation, mit dem Raum, mit dem Gefühl von Zeit, das man dort hat und dieser ganzen in audiovisueller Hinsicht sehr, sehr reichen Welt, die sich da irgendwie offenbart hat.
Auf eine ruhige und unaufdringliche Weise erzählt der Film die Geschichte von Cliff, die aber durch den Einbau der Legende vom Wassermann, eine mythologische Gestalt, die für einen unerschöpflichen Vorrat an Erz gesorgt haben soll, erhält der Film noch eine weiterführende Dimension. Bramus Huber lässt Cliff in dem Film diese Legende zweimal vorlesen, einmal Deutsch und einmal in seiner Muttersprache Igbo.
Einerseits fand ich es eben sehr faszinierend, dass Cliff, obwohl er sozusagen etwas anderes macht und obwohl er ein neuer Benutzer quasi ist dieser aufgelassenen Industrieanlage, aber dass er trotzdem sich sozusagen in einer gewissen Tradition bewegt mit dem, was er dort macht, weil diese ganze Region, die Obersteiermark, eben der Rust Belt Österreichs ist, also wo die stahlverarbeitende oder metallverarbeitende Industrie einfach seit Jahrhunderten eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und diese Legende der Entdeckung des Erzbergs ist eigentlich mehr oder weniger jedem Kind geläufig in Österreich. Also der Erzberg ist einfach sehr, sehr emblematisch und sehr, sehr symbolisch für eigentlich auch den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Nachkriegsösterreichs. Also ich fand das jedenfalls sehr interessant, diesen Zusammenhang. Und auf den Zusammenhang wollte ich einfach auch gleichzeitig darauf hindeuten, dass es abgesehen von dieser sehr materiellen und materialistischen Ebene, die der Film an vorderster Stelle bearbeitet und zeigt, dass es eben auch eine immaterielle Dimension gibt, die extrem spannend ist, allein ausgehend von der Überlegung, auch wie viel Glaube notwendig ist, um so ein Geschäft aufzuziehen und wie viel Glaube generell notwendig ist, daran zu glauben, dass das Wachstum immerwährend sein wird und dass auch die Rohstoffvorkommen ewig sein werden. Also auch diese Fähigkeit der Menschen letztlich, sich über gewisse Dinge hinwegzutäuschen, Und ich glaube, dass diese Legende und einfach eine Tür öffnet, nochmal zu einer anderen Dimension und den Film nochmal ein Stück weit komplexer macht. Und dass Cliff dann zum Beispiel mehr oder weniger zufällig über die Ewigkeit auch singt in diesem religiösen Lied, das war eigentlich auch gar nicht geplant. Das habe ich nur dann mitbekommen, dass das so ist. Ich fand es aber wie so oft eigentlich, wenn man dann einen Film macht und die Grundannahme ist stimmig, gibt es dann immer so einen Moment im Schnitt oder schon früher, wo man merkt, die Dinge beginnen plötzlich sich wie von automatisch ineinander zu fügen, wie durch Zauberhand fast. Und so war das eigentlich auch bei diesem Film, dass dann plötzlich wieder wirklich Dinge so nahtlos fast ineinander gegriffen haben.
Ein Gegengewicht zu der Materialität der Geschichte bringt auch der poetische Titel des Films, Bewegungen eines nahen Berges.
Ich habe sehr lange nach dem Titel gesucht und ich habe das eigentlich jetzt schon bei diesem Film und auch bei meinem letzten Film bemerkt, dass diese Titelfindung bei mir offensichtlich dann erst gegen Ende des Schnittprozesses abgeschlossen ist. Dass sozusagen auch der letzte Schliff, wenn man so will, im Schnitt irgendwie erst dann passieren kann, wenn der Titel da ist. Ich fand sozusagen diesen Widerspruch zwischen Bewegung und Berg, also der Berg, der das Immobilste ist, was man sich ungefähr vorstellen kann. Und dann aber diese Idee, dass man eben aus diesem Berg was entnimmt und in eine andere Form bringt, in Form eines Autos beispielsweise, das dann sich durch die Welt bewegt. Dann fand ich es eigentlich auch ganz interessant, weil der Berg im Film ja eigentlich kaum zu sehen ist. Der Berg ist eigentlich kaum präsent im Film, sondern eigentlich in erster Linie präsent im Titel. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil der ganze Film eigentlich so eine Art zirkulierende Bewegung macht um ein sehr undefiniertes Zentrum herum, wenn man so will. Also ich habe schon ein paar Mal irgendwie dieses Bild verwendet von einem schwarzen Loch, wo sozusagen eigentlich es unmöglich ist, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Aber was man fotografieren kann, sind diese Gase und Gesteinsbrocken, die sozusagen angezogen werden von dem schwarzen Loch, die nur die Kontur des schwarzen Lochs beschreiben. Und ich glaube, dass sozusagen der ganze Film im Grunde nur die Kontur von diesem Berg, von diesem Zentrum des Films, von dem Eigentlichen, von der Essenz des Films. Der Film beschreibt sozusagen in einer Art Konturbewegung eigentlich irgendwas sehr Potentes im Zentrum, das ich auch selber nicht bestimmen kann.
Ausgezeichnet wurde Bewegungen eines nahen Berges unter anderem mit dem Grand Prix Cinéma du Réel 2019 in Paris. Wie viel Arbeit jedoch dahinter steckt, lässt die Entstehungsgeschichte des Films erahnen.
Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und aus dem einfachen Grund, weil ich schreibe etwas und möglicherweise schreibe ich das sogar innerhalb von einem oder zwei Monaten. Dann reiche ich das ein. Und dann gibt es entweder eine Förderzusage oder eine Förderabsage. Ja, wenn es eine Förderabsage gibt, dann muss ich mich wieder hinsetzen. Ich muss irgendwas verändern, auch wenn ich denke, dass es eigentlich nicht notwendig wäre. Normalerweise ist man dann doch so kritikfähig und denkt sich, man kann immer irgendwas verbessern. Die Dinge können immer besser werden. Aber es gibt auch einen Punkt, wo es dann nicht mehr besser wird, wo es dann nur mehr anders wird und wo es dann nur mehr dann sogar vielleicht schlechter wird. Also es war in dem Fall ein sehr, sehr langer Prozess, das zu finanzieren. Und dann teilweise war es einfach auch nur eine Warterei. In dem Sinn hat das in dem Fall 2 Jahre gedauert. Wenn ich jetzt so an die 70er Jahre denke und an Fassbinder, der hat halt in 2 Wochen ein Drehbuch geschrieben und die waren auch sehr gut. Also ich glaube, das ist auch sehr konjunkturabhängig. Also je weniger Geld es gibt, desto länger schreiben die Leute an den Projekten. Das ist offensichtlich und ich glaube nicht, dass es unbedingt zum Besseren der Projekte ist. Und das ist ein Problem dieses geförderten Filmschaffens eigentlich. Dann das Drehen war im Fall von diesem Film, habe ich circa 6 Wochen gedreht. Wobei das ein bisschen aufgeteilt war im Verlauf von einem halben Jahr circa. Und natürlich hatte ich schon ein bisschen Material von dem Kurzfilmdreh. Also es gibt ja circa 3 Minuten im Film, die auch auf Super 16 mm und nicht digital gedreht wurden, aber eben schon vor einigen Jahren.